Mein Gast heute bei Die Stimme aus dem Off im Videocamper ist Timo Langner. Und Timo Langner ist der Worshipper für mich. Er war der Sänger, bei dem ich zum ersten Mal Worship gut hören konnte. Ich hatte vorher so ein bisschen meine Probleme mit Worship und dann habe ich ein Konzert mit Timo Langner erlebt bei der Mehrkonferenz in Augsburg. Ich war hin und weg, habe mir das Album sofort gekauft, das vorletzte Album, und ich kann gar nicht mehr zählen. Ich glaube, 100-mal rauf und runter gehört. Und ich freue mich so sehr, dass du heute mein Gast bist hier im Videocamper. Timo Langner, herzlich
Vielen
willkommen.
Dank. Vielen Dank für die Einladung. Das ist eine große Ehre.
Freue mich sehr. Du hast aus der Bibel den 1. Johannes 4,19 auf die Tafel geschrieben. Was bedeutet dieser Vers für dich?
Ja, letztendlich, du hast mich ja gefragt, was das ein Vers, den mir bedeutet. Und das ist auch mein Trauspruch. Und der heißt, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und letztendlich finde ich, dass einfach in diesem Vers so viel Druck weggenommen wird, uns selbst zu lieben, Menschen zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, die Welt zu lieben, weil wir einfach nicht aus uns selbst heraus lieben können. Das ist eigentlich das, was dieser Vers sagt. Der Vers, der spiegelt einfach wider, dass wir abhängig sind von der Liebe Gottes und wir uns füllen lassen müssen von seiner Liebe, um aus dieser wirklich echten, tiefen Liebe überhaupt in der Lage zu sein, Liebe weiterzugeben. Mhm. Wir sind dafür geschaffen zu lieben, aber wir brauchen die Liebe Gottes. Und das ist einfach für mich im normalen Leben, aber vor allen Dingen natürlich auch in der Ehe, so eine Ermutigung zu wissen, dass ich eine Quelle habe, auf die ich zugreifen kann, die überfließt von Liebe, bedingungslose, annehmende Liebe, zu der ich immer kommen kann, von der ich immer trinken kann, die mich füllen kann, und dass das letztendlich so ist, dass die dann aus mir herausfließen kann, um die Menschen um mich zu lieben. Und letztendlich, du weißt ja vielleicht, du kennst ja die Bibel auch, die Bibel fordert uns sogar heraus, unsere Feinde zu lieben. Ja, und wie soll das gehen, wenn man das aus sich selbst heraus machen soll?
Ja, das können, glaube ich, nur Menschen nachvollziehen, die die Liebe Gottes schon mal erlebt haben und gefühlt haben. Viele, die Gott noch nicht kennen, fragen sich, hä, was redet der da überhaupt? Ja. Wann hast du die Liebe Gottes zum ersten Mal gespürt?
Ich habe sie wahrscheinlich schon als Kind gespürt, aber so wirklich in einem Maße wahrgenommen, dass ich sie auch der Liebe Gottes zuordnen konnte, würde ich sagen, habe ich gespürt, als meine Eltern Christen wurden, weil dann ja auch, sag ich jetzt mal, sie den Kanal gefunden haben, durch den sie sich füllen lassen können, und es eben nicht mehr nur diese menschliche Liebe ist, sondern auch göttliche Liebe begonnen hat, durch sie zu fließen. Und auch eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben, die auch dafür gesorgt hat, durch ihre Gebete dazu beigetragen hat, dass unsere ganze Familie zum Glauben gekommen ist an Jesus, die ganz lange auch unterwegs war, in allen möglichen Richtungen sich spirituell auf die Suche zu gehen nach einer Quelle, nach einem Ort, nach einer Liebe, die dann irgendwann Jesus gefunden hat und deren Leben wirklich sich um 180 Grad gewendet hat, und plötzlich ich gemerkt habe, da kommt irgendwie was anderes. Da kommt irgendwie eine andere Liebe auf mich zu, eine andere Annahme auf mich zu, wie ich das vorher gewohnt war. Und jetzt zurückblickend weiß ich, dass es einfach die Liebe Gottes war.
Wie alt warst du damals?
Ich würde sagen, es hat angefangen so mit 13, 14 Jahre alt, wo ich gespürt habe, da existiert eine Kraft, da existiert ein Gott. Es hat allerdings noch weitere 8 Jahre gedauert, bis ich dann auch gesagt habe, diesem Gott vertraue ich mein Leben an.
Was ist passiert 8 Jahre später? Warum hat es so lange gedauert?
Ja, also ich glaube, das war ein bisschen auch so ein innerer Kampf, weil ich hatte unterm Strich, könnte ich es schnell zusammenfassend sagen, ich hatte immer irgendwie die Angst, dass wenn ich Gott mein Leben gebe, dann muss ich so viele Dinge loslassen, zu denen ich einfach nicht bereit gewesen wäre, sie loszulassen. Ich konnte nicht glauben, dass der Gewinn, zu Gott Ja zu sagen, so ermesslich viel größer ist im Vergleich zu den Dingen, die er vielleicht irgendwann auch von mir nehmen möchte, die mir vielleicht Halt gegeben haben zum damaligen Zeitpunkt, wo er einfach gesagt hat, aber diese Dinge, die dir Halt geben, die möchte ich jetzt erfüllen und ich möchte dir den Halt geben. Aber es war diese Angst, was zu verlieren. Ja. Und so hat es einfach eine ganze Weile gedauert.
Ich höre diese Angst von anderen auch. Ich kenne jemanden, der fühlt sich hingezogen zu Jesus und sagt dann aber weißt du was, ich habe Angst, mich drauf einzulassen. Ich habe Angst, dann sagt er mir, ich soll nach Afrika gehen, aber ich will überhaupt gar nicht nach Afrika gehen. Ja. Ich denke aber, dass wenn ein Ruf kommt, dann ist es etwas, was schon irgendwie auf unserem Herzen liegt. Also Gott zwingt uns nicht zu etwas, was uns völlig, völlig widerstrebt. Also Gott zwingt uns ja nicht zu etwas. Die Frage ist, wir haben ja immer den freien Willen, wir können ja immer selber entscheiden. Aber was hat dir damals Halt gegeben, von dem du Angst hattest, es zu verlieren?
Ja, mein Leben war halt einfach total verwurzelt in der Welt. Ich hatte mit 11 Jahren meine erste Band gegründet. Und ich war immer eigentlich Sportler und dann hat eine Schulfreundin mich gefragt, hey Timo, kannst du dir vorstellen, mit mir Gitarre zu lernen? Und habe gesagt, ja, so gut, mache ich halt. Und daraus ist dann einfach so das entstanden, dass ich gemerkt habe, ah, okay, das weckt irgendwie irgendwas in mir. Und dann habe ich relativ unmittelbar danach eine Band gegründet und wie das halt so ist, als 11, 12, 13-Jähriger und man hat eine Schülerband und wir waren auch hier in der Region gar nicht so unerfolgreich. Dann irgendwann ist halt dieser Traum groß geworden, ich will reich und berühmt werden, ich will Popstar werden, ich will einfach in dieser Welt famous sein. Und irgendwie dachte ich, wenn ich Gott auch irgendwo auf mein Leben loslasse, dann will er mir das alles nehmen. Und die Wahrheit ist ja, er hat es mir auch genommen. Er hat es mir nicht genommen, aber er hat mir nahegelegt, das abzulegen, weil er was anderes mit mir vorhatte. Aber es ist wie du sagst, wenn Gott irgendwie etwas in seiner Hand hält, das er uns in die Hand geben möchte, dann ist es meistens mit einem Opfer verbunden, dass er sagt, hey, aber um es möglich zu machen, dass du das von mir empfängst, musst du erst das andere loslassen. Und es gibt da so ein Bild auch, so eine Postkarte, ich zeige die auch ab und zu unseren Kindern. Da ist so ein Vater, der einen großen Teddybär hinter dem Rücken versteckt. Und er zu seinem Kind sagt, hey, gib mir den kleinen Teddybär. Und das Kind weiß aber nicht, was der Vater hinterm Rücken versteckt hat. Aber es muss einfach dieser Schritt folgen, dass man sagt, ich vertraue dir, dass du etwas für mich hast, was mich segnen möchte, weil du ein guter Vater bist. Du willst mir nicht was wegnehmen, damit ich leide, sondern du willst mir vielleicht was aus der Hand nehmen oder du willst, dass ich was aus meiner Hand loslasse, damit du mir was Neues in die Hand geben kannst, damit du mich segnen kannst. Aber das fordert natürlich einen Vertrauensschritt.
Viele würden ja denken, na gut, du hast doch davon geträumt, reich und berühmt zu werden. Und dann warst du auch berühmt. Ob zumindest du reich warst, berühmt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber zumindest warst du schon mal berühmt. Darin sehen ja viele so schon mal die Erfüllung ihrer Träume. Viele träumen ja davon, berühmt zu werden. Und jetzt hast du gerade gesagt, ja, Gott hat es mir auch irgendwie weggenommen. Und dann denken viele, wie schlimm ist das denn? Er hat davon geträumt, berühmt zu werden, dann war er betrübt und dann berühmt und dann hat Gott ihm das weggenommen. Was kann es denn dann Größeres geben? Was hast du stattdessen bekommen? Warum war dieses Berühmtsein für dich gar nicht die Erfüllung?
Ja, also dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil letztendlich ich mich als Kind, als Jugendlicher einfach wiedergefunden habe an einem Ort, wo ich sagen muss, ich habe mich einfach zutiefst danach gesehnt, angenommen und geliebt zu sein. Ich war auch schlecht in der Schule. Ich habe auch wirklich von meinen Lehrern Aussagen gehört, die komplett vernichtend sind an sich, wo man sich fragt, wie kann ein Lehrer sowas einem Schüler sagen? In Form von, du wirst es nicht zu was bringen und so weiter und so fort, die so tief eingemeißelt waren auch in meinem Leben. Ich war verstrickt in der Welt. Ich war verstrickt auch in Süchten, in Abhängigkeiten. Ich war tief auch Abhängigkeit von Pornografie und einfach, ich war nicht frei. Ich war nicht wirklich glücklich. Ich war nicht wirklich erfüllt. Auch wenn man sagen könnte, von außen hat mein Leben ausgesehen wie, wow, Timo, ja, der hat Erfolg, der ist ein Typ, der steht dem Leben, der weiß, wer er ist. Aber tief in mir drin hat es anders ausgesehen. Und letztendlich war dieser Wunsch danach, reich und berühmt zu werden, nichts anderes, als letztendlich auch ein Vakuum in mir zu füllen, angenommen und geliebt zu sein. Und wie ich dann vorher auch schon gesagt habe, letztendlich habe ich mich dann entschieden, Christ zu werden. Ich habe mich entschieden, Jesus mein Leben zu geben. Und dann habe ich mich auf eine Reise begeben, wo Gott mir gesagt hat, hey, schau mal, ich bin eigentlich die Quelle, die dieses Vakuum füllen möchte. Nichtsdestotrotz war es eben so, dass ich ja reich und berühmt werden wollte. Ich wollte einen Plattenvertrag. Ich habe in jedem Label in Deutschland mit meiner Gitarre meine Lieder vorgespielt. Wirklich in jedem Label in Deutschland damals. Wir sind rumgefahren, hoch und runter. Und letztendlich ging keine Tür auf. So einen Plattenvertrag, wo man, sag ich jetzt, mein ganzes Album recordet mit einem Major-Label, mit einem großen Plattenlabel, Sony, BMG, Universal, wie sie alle heißen, ist einfach für so eine Plattenfirma ein Wahnsinns-Invest. Mal auf jeden Fall eine 500.000 Euro. Das ist anders, wie wenn man nimmt einen Song auf. Und dieses Invest war einfach keiner bereit einzugehen. Und als ich Christ wurde, hat Gott mir dann die Möglichkeit gegeben und hat gesagt, Timo, ich bin der Gott, der kann dir jede Tür öffnen. weil ich bin nicht begrenzt. Und ich sehe deinen Herzenswunsch. Ich sehe, dass du dafür 10 Jahre lang gekämpft hast. Und deshalb möchte ich dir auch die Wahl geben, ob du das wirklich möchtest oder ob du das nicht möchtest. Und er hat mir diese Tür geöffnet zu Sony BMG. Ich bin da rein. Ich war da drin in dieser Bubble, wo man angefangen hat, mich zu kennen. Ich wurde zum Ehrenbürger ernannt und meines Dorfes vom Bürgermeister und so weiter und so fort. Und letztendlich war es dann einfach so, dass ich gemerkt habe, dass Gott zu mir sagt, hey, ich habe aber einen anderen Plan für dich. Weil da, wo du jetzt bist, wie du schon merkst, es füllt dein Vakuum gar nicht. Es füllt diesen Ort gar
nicht.
Aber
du musstest das selber erkennen. Das heißt, du hast davon geträumt, berühmt zu werden. Dann bist du Christ geworden. Gott hat dir diesen Wunsch erfüllt. Du bist berühmt geworden. Du hast einen Vertrag bei einem Major-Label, bei Sony BMG unterschrieben. Du bist in vielen Soaps aufgetreten. Du warst bei Verbotene Liebe. Du warst bei Marienhof. Habe ich alles früher selber geguckt. Das waren ja die täglichen ARD-Soaps. Das heißt, man kannte dich in Deutschland und es lief richtig gut. Du hattest das, wonach du dich gesehnt hast und warst aber trotzdem nicht glücklich. Wie hast du zu Gott gefunden? Also du hast ja gerade erzählt, deine Eltern haben zum Glauben gefunden. Du warst dann so 11, 12, 13 in dem Dreh. Da hast du dann schon mal eine Ahnung gehabt, wie Gottes Liebe sich anfühlt. Aber es hat ja noch weitere 8 Jahre gedauert, bis du dann Christ geworden bist. Was ist passiert, dass du dich dann entschieden hast, Christ zu werden?
Ja, also letztendlich ist es so, dass, glaube ich, Gebet eine ganz große Rolle gespielt hat. Meine Eltern haben natürlich für mich gebetet und viele andere Leute haben auch für mich gebetet. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, weil letztendlich ist es auch so, dass die Bibel uns sagt, dass Gott dann diesen auch so einen Schleier wegnimmt und wir erkennen, dass wir wirklich kein Zufallsprodukt sind. Wir sind ein Geschöpf eines liebenden Gottes, der diesen Planeten geschaffen hat und der uns Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat und der uns für eine Beziehung geschaffen hat. Und letztendlich habe ich irgendwo gespürt in mir tief drin, dass sich da was bewegt, dass da auch irgendwie ein Hunger entsteht, eine Sehnsucht entsteht. Ich habe angefangen, auch Fragen zu stellen. Wo komme ich her? Kann es wirklich sein, dass ich irgendwie mit 80 sterbe und dann ist alles vorbei? Der Gedanke war für mich auch immer irgendwie, kann ich mich noch erinnern, als Kind sehr beängstigend. Es war kein schöner Gedanke. Zu wissen, ich bin auf dieser Welt und dann ist einfach vorbei und ich werde, ist einfach over. So, und letztendlich war es dann so, ich war hier im Dorf, auf einem Dorffest, war gerade dabei, mir mein nächstes Bier zu holen, als mich ein Mann anspricht und sagt, hey, du bist doch der Timo. Ich sag, ja, was willst du von mir? So, ja, und er sagt, ja, ich bin der Werner. Ich kenne dich schon, seitdem du ein ganz kleiner Junge bist. Ich wohne im gleichen Haus wie du, wir waren in so einem Block gewohnt und ich habe dich immer schon gesehen auf der Straße spielen und ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagt, dass du dazu berufen bist, ein Lobpreisleiter zu sein und ein Anbeter zu sein und du sollst und ich soll dafür beten, dass diese Berufung auf deinem Leben in Erfüllung kommt. Und er hat auch Wörter benutzt, so christliche Wörter benutzt, die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Du bist dafür berufen, die Menschen in die Gegenwart des Lammes zu führen und was willst du?
Das war wie eine Fremdsprache für
dich,
ne?
Wie eine Fremdsprache, genau. Aber letztendlich habe ich gespürt, es berührt mich irgendwie. Und wir sind da am Bierbrunnen gestanden und dann hat er mich gefragt, ja, wo stehst du denn so mit Gott? Und sind wir ins Gespräch gekommen und nach einer Weile hat er zu mir gesagt, was hält dich denn noch davon ab, ganze Sache zu machen mit Gott? Und ich wusste in dem Moment, ist das mein Moment. Ich wusste in dem Moment, jetzt habe ich eine Gabelung vor mir, wo ich entscheiden kann, ich gehe ganz in die Welt erstmal, ganz weg von Gott oder ich gehe ganz hin zu Gott. Immer noch meine Entscheidung, aber eine Weichenstellung, wo ich an diesem Bierbrunnen gewusst habe, ich muss mich entscheiden, fahre ich rechts oder links. Und das ist wie so Gott gewesen, der gesagt hat, jetzt möchte ich dich reinrufen in die Beziehung, für die du geschaffen bist. Und 3 Tage später bin ich bei Werner im Garten gesessen, habe ein Gebet gesprochen, in dem ich letztendlich Jesus als mein Retter und Erlöser angenommen habe. Dass ich einfach auch anerkannt habe, Jesus, ich kann mich nicht selber retten, aber du bist für mich gestorben, damit ich Leben haben kann. Und ich nehme dieses Werk, das du am Kreuz vollbracht hast, für mich in Anspruch, damit mein Leben nicht mehr definiert wird durch meine Werke, sondern durch das Werk, das du auf Golgatha vollbracht hast.
Oh Gott. Das heißt, du hast in dem Moment Jesus dein Leben übergeben. Was für diejenigen, die mit dieser Begrifflichkeit nicht viel anfangen können, für die das vielleicht seltsam klingt, was bedeutet es, Jesus sein Leben zu übergeben?
Also die Bibel, an die ich ja glaube, an die wir ja glauben, die beschreibt sehr deutlich, dass wir auf einer gefallenen Welt leben. Und diese Welt ist nicht unter der Herrschaft von dir und mir, sondern und auch nicht unter der Herrschaft Gottes, sondern diese Welt ist unter der Herrschaft eines gefallenen Engels und der heißt Satan. Und dieser Satan wird in der Bibel beschrieben als der Vater der Lüge. Und jeder Mensch, erstmals sagt die Bibel, das sind nicht meine Worte, der sich auf dieser Welt befindet und nicht unter der Vaterschaft Gottes ist, ist unter der Vaterschaft des Vaters der Lüge. Und was passiert ist, wenn du Christ wirst, ist, dass du anerkennst, dass du ein Kind Gottes werden möchtest und du wirst adoptiert unter die Vaterschaft Gottes. Das heißt, du wirst herausgenommen, du wirst eine neue Kreatur, du wirst ein Kind Gottes unter der Vater der Liebe, unter der Vater der Wahrheit und du bist nicht mehr unter der Kindschaft der Vater der Lüge. Das heißt, dieser Prozess passiert in der unsichtbaren Welt. Du tust anerkennen, dass du kein Zufallsprodukt bist. Wie ich es immer ganz gerne beschreibe, ist der Feind, der Satan, ist sehr, sehr, sehr strategisch unterwegs. Und solange wir keine Christen sind, tut er alles dafür, um uns davon zu überzeugen, dass es keinen Gott gibt und dass wir keinen Gott brauchen. In dem Moment, wo wir diese Lüge entlarven, dass es keinen Gott gibt und dass wir keinen Gott brauchen, sondern dass wir anerkennen, nein, es gibt einen Gott und ich brauche einen Gott. Und diesem Gott unser Leben geben, arbeitet der Feind daran, uns die Lüge zu verkaufen, dass wir nicht würdig sind, in seine Gegenwart zu kommen. Wegen meiner Fehler, wegen meiner Flecken, wegen meiner Unperfektheit und so weiter und so fort. Aber diese Lüge damals, die habe ich einfach aufgehört zu glauben. Ich habe für mich entschieden, nein, ich anerkenne, dass es einen lebendigen Gott gibt, einen Schöpfer gibt, der mich gesehen hat und geplant hat von Anfang an. Und unter diese Vaterschaft begebe ich mich jetzt. Zu der Vaterschaft sage ich ja. Ich glaube mit meinem Herzen und ich bekenne mit meinem Mund. Und in dem Moment hat diese Adoption stattgefunden unter die Vaterschaft Gottes.
Wie hat dich das verändert?
Also, das hat einen, ist unterschiedlich. Es gab kurz sehr, sehr schnelle Veränderungen und es gab langfristige Veränderungen. Es gab einmal Veränderungen, dass ich in diesem Moment des Gebetes zutiefst wusste, ich bin jetzt unter der Vaterschaft eines lebenden Gottes. Da ist was passiert. Da ist etwas in meinem Herzen passiert. Ich habe zum Beispiel auch über Nacht nie mehr Angst gehabt vom Sterben. Diese Angst davor mit 80 ist alles vorbei, die war vorbei, sofort. Weil ich wusste, ich werde ewig leben mit Gott. Diese Zeit hier auf der Erde ist eine begrenzte Zeit, aber es ist nur ein kleines Stück von meiner Ewigkeit mit Gott. Und das ist in meinem Geist von einer Sekunde auf die andere Sekunde passiert. Aber es gab auch diverse Dinge, die Zeit gebraucht haben und immer noch Zeit brauchen. Wir befinden uns in einem Veränderungsprozess, der bis zum Ende unseres Lebens dauern wird. Aber in den letzten 22, 23 Jahren, die ich mit Gott mein Leben gehe, hat Gott die Themen berührt und angesprochen, wo ich einfach auch bereit war und die Gnade dafür hatte, sie letztendlich auch so umzusetzen, damit ich einfach immer freier werde.
Was würden Menschen von außen sagen, die dich vorher kannten? Und die dich heute auch kennen. Wie hast du dich als Mensch verändert? Wie nimmt man dich heute anders wahr als vorher?
Ja, da müsste man natürlich die Menschen hauptsächlich interviewen. Aber ich würde sagen, ich hatte damals meine Band in Freiburg. Die waren alle Musiker, die mit Gott gar nichts am Hut hatten. Zum Teil auch irgendwie involviert in andere Glaubensrichtungen oder so. Teilweise gar nicht interessiert am Glauben. Ich war dann letztendlich über Nacht der Einzige, der dann Christ war, im Rahmen dieser Produzenten, dieses Tonstudios, dieser Musiker. Und letztendlich habe ich gemerkt, wie Gott mir einfach auch eine Liebe für diese Menschen gegeben hat. Und auch nicht irgendwie so dieses Ding, okay, jetzt musst du nur noch über mich reden oder du darfst da nicht mehr hin oder du darfst es nicht mehr machen. Das war alles nicht der Fall, sondern ich durfte da sein. Und letztendlich ich auch gemerkt habe, wie Gott zu mir sagt, hey, an deinem Leben werden sie erkennen, dass ich ein lebendiger und echter Gott bin. Und da braucht es manchmal gar nicht unbedingt viele Worte dafür. Genau, es war trotzdem wichtig, dass ich auch einen neuen Freundeskreis gebraucht habe, wo ich einfach auch mein Glauben leben konnte. Deswegen bin ich auch dann in die Kirche gegangen. Aber ich durfte nach wie vor einfach auch noch bei meinen Leuten sein, bei meinen Freunden sein. Und Gott zu mir gesagt hat, hey, jetzt bist du dazu berufen, Licht zu sein, Salz zu sein, damit die Menschen merken, da gibt's mehr. Und wenn sie dir dann Fragen stellen, dann bezeuge mich. Wenn du irgendwie merkst, hier ist eine Möglichkeit, Zeugnis zu geben von mir, dann lass sie nicht aus und schäme dich nicht dafür, dass du jetzt Christ bist. Auf keinen Fall, weil Gott schämt sich auch nicht für mich. Aber genau, so hat es, sage ich jetzt mal, so seinen Gang gelaufen. Vielleicht noch ganz kurz anhängend. 6 Jahre später hat Gott mich auf einen Weg geführt, wo ich ein Jahr nach Neuseeland bin. Und ich gemerkt habe, wie Gott zu mir sagt, ich muss dich hier aus diesem ganzen Umfeld mal rausnehmen für eine Weile, damit du mich in meiner Intensität und in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter und in meiner Liebe auf einer ganz anderen und tieferen Ebene wahrnimmst. Und so war ich ein Jahr alleine mit Gott in Neuseeland. Und als ich davon zurückgekommen bin, da haben mir Leute gesagt, wo ist der Timo von früher hin? Weil da ist ein Shift in mir passiert, der mich um 180 Grad gewendet hat. Es gab Leute, die zu mir gesagt haben, du bist ein A-Loch. Und ich zurückgekommen bin und mir gesagt, was ist mit dir passiert? Du bist nicht mehr der Alte.
Wie warst du denn vorher als A-Loch?
Ja, also das ist natürlich jetzt auch ein bisschen überspitzt. Ich glaube nicht, dass mich jeder so gesehen hat oder sowas. Ja, aber ich glaube ich schon, ich war ein sehr in mich gekehrter Typ. Ich hatte auch Potenzial, vielleicht auch sehr ein bisschen arrogant zu wirken oder stolz zu wirken. Ich hatte meine Mauern ziemlich hochgebaut, auch zum Selbstschutz. Ja genau, du grüßt mich nicht, wenn du an mir vorbeiläufst und so weiter und so fort. Und letztendlich habe ich einfach das hier angefangen zu erleben. Gott hat mich reingeführt an einen Ort, wo ich nichts anderes mehr hatte, außer die Beziehung zu Gott. Und ich bin mit ihm stundenlang, tagelang spazieren gegangen und habe mit ihm geredet, habe in seinem Wort gelesen. Er hat mich durch ganz viele Prozesse geführt und das hat mein Herz verändert.
Wenn du sagst, Gott hat zu mir gesagt, wie hörst du Gottes Stimme? Weil ich denke, auch das ist für viele, die Gott noch nie erlebt haben, schwer nachzuvollziehen. Ja, wie kannst du denn seine Stimme hören? Das klingt jetzt so, als würdest du dich mit Gott so unterhalten, wie du dich gerade mit mir unterhältst. Ja. Wie hast du dieses Jahr in Neuseeland erlebt? Wie hast du seine Stimme vernommen, wie er zu dir gesprochen hat?
Ja, also ich habe in der Tat einmal wirklich die Stimme Gottes akustisch wahrgenommen, wo Gott mir wirklich ganz klar zu mir gesprochen hat und ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es unterschiedliche Wege gibt, wie ich Gottes Stimme wahrnehme. Der Hauptkanal ist definitiv die Bibel, sein Wort, das durch und durch durchdrungen ist von ihm und er ganz praktisch zu uns sprechen möchte. Die Bibel sagt uns auch, dass wir seine Schafe sind und die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Das heißt, wenn wir in der Nähe sind des Hirten, und Jesus ist in dem Fall der Hirte, dann werden wir über die Jahre etwas in uns geformt, dass unsere Ohrmuschel, diese innere Ohrmuschel einfach trainiert wird, immer mehr wahrzunehmen, wo ruft der Hirte mich hin? Und dieses Rufen in die Richtung des Hirten ist eigentlich immer geprägt von einer Freude und von einem Frieden. Und letztendlich ist es sogar so, weil du das vorher auch angesprochen hast, du hast einen Freund, der immer gesagt hat, ich will kein Christ werden, weil wenn es nach Afrika geht, ich will nicht nach Afrika. Ich hatte das beispielsweise auch, als ich in Neuseeland war, wie Gott zu mir gesagt hat, hey, du bist jetzt in Neuseeland, ich möchte, dass du zurückgehst nach Deutschland, in deine alte Gemeinde, in der ein riesen Streit herrschte, wo ich ganz viele Dinge von den Dingen, die ich nicht in Neuseeland erlebt habe, nicht in Deutschland gesehen habe. Und das wäre für mich eine Horrorvorstellung gewesen, nach Deutschland zu gehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwie gespürt, Gott ruft mich dahin. Und ich habe ihm einfach auch gesagt, hey, ich möchte dir folgen und deinem Willen folgen und nicht mir und meinem Willen folgen, weil ich weiß, dein Wille ist so viel besser als mein geprägter Wille von den Dingen, wo ich denke, die sind gut für mich. Das heißt, wenn du wirklich möchtest, dass ich zurückgehe nach Deutschland, dann schenk mir auch eine Freude und schenk mir auch einen Frieden, dafür dorthin zurückzugehen. Und es hat 3-4 Monate gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, mein Flug geht jetzt zurück nach Deutschland, aber das Wunder ist vollbracht. Ich habe einen Frieden und ich habe eine Freude für das, was auf mich in Deutschland wartet. Und das war nicht einfach nur, weil ich die Leute wieder sehen wollte oder irgendwie sowas, sondern ich hatte hier einen Auftrag und Gott hat mir übernatürlich Friede und Freude geschenkt. Und das ist auch einer der Wege, wie wir die Stimme Gottes wahrnehmen können. Außerdem ist es auch so, dass wenn wir irgendwie wahrnehmen, Gott sagt etwas zu uns. Sagen wir mal beispielsweise, er spricht zu mir und sagt, heirate jemanden, ja, oder was auch immer, ja, dann beheirate diese eine Person oder was auch immer. Es muss einfach in Einklang sein mit Gottes Wort. Gott würde nie etwas zu uns sprechen, was sich nicht durch sein Wort, durch die Bibel bestätigt. Das heißt, wir müssen Gottes Wort kennen. Es ist Voraussetzung auch für ein Leben als Christ. Und vielleicht kennst du auch die Geschichte, wo Jesus selbst in Versuchung geführt wurde und sehr offen, sehr, sehr klar wurde, dass der Feind, über den wir ja auch schon gesprochen haben, das Wort Gottes auch kennt.
In der Wüste.
In der Wüste, ja, so ist es. Und letztendlich aber Jesus mit diesem Wort gegen den Feind gekämpft hat und wusste, in welche Richtung muss Jesus gehen, und sich nicht versuchen lassen durch die Stimme des Feindes. Aber es war alles auch verankert in dem Wissen, was steht im Wort Gottes.
Woher weißt du aber, es ist Gottes Wille und nicht dein Wille? Manchmal habe ich Dinge im Kopf und denke, kommt das jetzt von Gott oder ist das jetzt mein Ego? Ich weiß es gar nicht. Oder dann kommt jemand um die Ecke und sagt, Gott hat mir gesagt das für dich. Und ich denke, ja, wirklich? Okay, komisch, warum habe ich irgendwie diesen Gedanken nicht? Wie hältst du, oder wie kannst du das unterscheiden, dass es Gottes Wille ist und du das nicht mit deinem Ego verwechselst? Weil damals, du hast vorhin gesagt, als du Christ geworden bist, hat Gott dir die Tür zu Sony geöffnet. Mhm. Das ist ja, also quasi die Tür in die Welt des Berühmtseins.
Ja.
Hätte ja auch eine Ego-Entscheidung sein können, oder? Warum wusstest du, das ist Gottes Wille?
Also ich glaube, was einfach auch erstmal wichtig ist, klarzustellen, ist, dass Gott nicht von uns fordert, unseren Willen auszuschalten. Gott möchte, dass wir wollen. Gott möchte, dass wir Visionen haben, dass wir Ziele haben, dass wir Träume haben, dass wir uns einen Plan machen. Aber wichtig ist Gott einfach, dass wir unsere Ziele und unsere Pläne nicht anbeten, sondern ihn anbeten. Und diese Anbetung äußert sich letztendlich einfach, indem wir bereit sind, unsere Pläne über den Haufen zu werfen, wenn wir merken, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gott mich in eine andere Richtung zieht. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, was du gefragt hast auch, wie nehme ich denn wahr, dass Gott mich vielleicht in eine andere Richtung zieht? Und da kann ich, sage ich jetzt mal, in dem Leben, das ich jetzt habe, seit so 23 Jahren mit Jesus, letztendlich auch nur antworten, dass ich aus meiner Erfahrung erlebt habe, dass Gott ein Gott der Beziehung ist. Gott ist in seiner Dreieinigkeit Beziehung, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, seine ganze Persönlichkeit, sein ganzer Charakterzug, sein Wesen ist auf Beziehung aufgebaut. Er ist ein Gott von Beziehung. Und er möchte, dass wenn wir unser Leben anfangen, mit ihm zu gehen, dass es nicht nur darum geht, nach unserem Sterben in der Ewigkeit im Himmel zu sein, sondern er möchte mit uns in Beziehung leben, heute, hier und jetzt, an jedem Tag. Wenn ich aufwache morgens, sage ich, hallo Jesus, lass uns in den Tag gehen. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann sage ich ihm das auch. Und er hält es auch aus, wenn ich mit meiner ganzen Aggression und mit meiner Wut zu ihm komme. Ich muss nicht immer so machen, als ob alles gut ist, sondern er ist wie ein Kind, er ist wie ein Vater, wo ich als Kind zu ihm kommen kann. Und jeder Vater, jede Mutter will, dass das Kind echt kommt mit allem, was ihn beschäftigt. Und so ist Gott auch. Und wenn das durchdrungen ist von Schmerz, von Zweifel, von Wut, von was auch immer, dann will Gott, der hält es auch aus. Dann kann man alles zu ihm bringen und das wünscht er sich auch. Was ich sagen möchte, ist, dass in dem Prozess, wo man einfach anfängt, seinen Weg mit Gott zu gehen, entsteht auch ein Prozess, wo diese Beziehung intensiver wird und wo diese Beziehung tiefer geht und wo ich über die Monate und Jahre einfach immer mehr erkenne, wie Jesus ist und wo ich erkenne, wo führt er hin. Und wenn ich manchmal lerne ich Menschen kennen, so wie mit dir auch heute, wo ich einfach sofort merke, sie ist ein Freund von meinem, sie kennt meinen Gott. Das spüre ich einfach, weil ich spüre was in dir und ich weiß, das ist der gleiche Gott. Wir haben den gleichen Gott, weil ich es einfach spüre, dass du auch diese Beziehung lebst zu dem gleichen Jesus, wie ich es lebe. Und aus dieser Beziehung heraus kann ich von mir sagen, spüre ich auch die Leitung Gottes. Wie ich es vorher auch schon gesagt habe, er ist dieser Hirte, der den Weg kennt. Und wir sind die Schafe und ich, vielleicht kann ich das an der Stelle kurz erzählen. Ich war vor ungefähr 15 Jahren in Norwegen mit ein paar Freunden. Und da hat Gott mir offenbart, wie Schafe ticken. Und hat mir dann auch dadurch gezeigt, wie auch wir Menschen ticken. Weil Gott uns ja auch mit eben Schafen vergleicht, die einen Hirten brauchen. Und es war so, dass wir da morgens um 6 im Sonnenaufgang losgefahren sind. Es war traumhaft schön, Norwegen, eine Schafherde. Und plötzlich sehen wir alle, wie ein Schaf im Schlamm, im Dreck feststeckt. Und alles in uns war klar, die Rettungsaktion muss starten. Wir retten dieses Schaf. Und das hat eine Stunde gedauert, bis wir dieses Schaf aus dem tiefen Dreck draußen hatten und es dann völlig verdreckt zurück zu seiner Herde gegangen ist. Wir fühlten uns wie Helden, klar. Und das Überraschende war aber, als wir am Abend wieder zurückgekehrt sind, war wieder das Schaf oder ein anderes Schaf an genau der gleichen Stelle im Dreck. Nur, dass dann der Hirte da war und das Schaf aus dem Dreck gezogen hat. Und wir sind hingegangen, haben mit dem Hirten geredet, gesagt, was ist los? Und er zu uns gesagt hat, das gehört zu meiner Aufgabe. Ich ziehe hier jeden Abend 3-4 Schafe aus dem Dreck, weil das ist meine Aufgabe als Hirten. Und dann hat er uns erklärt, woran es liegt, dass die Schafe immer im Morast, im Dreck, im Sumpf landen. Und er hat uns erklärt, dass Schafe kaum den Kopf heben. Schafe haben ihren Kopf nach unten geneigt und sie fressen. Und sie fressen und sie fressen und sie scheiden das Gefressene wieder aus und sie fressen weiter, bis sie irgendwann nicht mehr weiterkommen und feststecken. Und deswegen brauchen Schafe einen Hirten. Und das ist jetzt ein bisschen ein krasser Vergleich, aber letztendlich ist genau das, was die Bibel uns sagt, dass der Mensch von sich aus eine sehr starke Tendenz auch hat, zu sagen, okay, was brauche ich, damit ich mich besser fühle? Wo fahre ich hin in Urlaub? Was ist der nächste Pullover, den ich brauche? Was essen wir heute zu Abend? Ich muss irgendwie vegan sein, damit ich mich gut fühle. Ich muss irgendwie, um was beizusteuern. Ich bin die ganze Zeit irgendwie nur am Gucken, was kann ich haben? Wir haben eine sehr, sehr stark ausgeprägte, etwas sehr stark ausgeprägtes in uns, wo wir darüber nachdenken, was brauche ich, was brauche ich? Und wir sind am Fressen und finden uns dann letztendlich ganz oft wieder an einem Ort, wo wir denken, wie um alles in der Welt bin ich hier gelandet? Und manchmal sogar nicht alleine mehr rauskommen, aus Ängsten, aus Depressionen, aus vielleicht einer finanziellen Sorge, aus einer Ehe, die scheitert, alle möglichen Situationen. Wie bin ich denn hier gelandet? Ich habe doch nur gelebt. Aber genau da rein spricht Jesus und sagt, ja, du hast nur gelebt, aber du bist letztendlich auch mit einem Schaf zu vergleichen, das einen Hirten braucht. Und ein Hirte sorgt dafür, dass die Schafe zusammenbleiben, in der Herde bleiben. Es sind Herdentiere, die Gemeinschaft ist wichtig. Und er führt uns, wie es im Psalm 23 heißt, er führt uns auf sicheren Wegen, auf grünen Tälern, immer wieder zum frischen Wasser. Aber wir brauchen einen Hirten, wir können es nicht von uns heraus. Und dieser Stimme zu folgen, ist einfach ein Prozess von Beziehung. Wenn ich bin mit meiner Frau jetzt 13, 14 Jahre verheiratet, ich kenne sie. Und es braucht ganz oft keine Worte, um zu erkennen, was gerade in ihr vorgeht oder was sie sich wünscht. Aber das hat sich geformt über die Jahre. Und das ist der zentrale Schlüssel, die Beziehung.
Du hast dazu einen echt schönen Song auf deinem neuen Album, das vor kurzem erst erschienen ist, Jahwe ist dein Name, In deinem Licht. Wie du beschreibst, wie du im Grunde genommen erst selber versucht hast, dich zu retten und dir das quasi gar nicht gelungen ist. Und das beschreibt sehr schön das, was du auch gerade hier umschrieben hast, wie viele versuchen, sich selber zu optimieren und noch mehr zu tun, noch mehr zu tun, um sich was Gutes zu tun und wundern sich, warum sind sie Männer immer noch leer.
Ich hab versucht, mich selber zu verändern. Ich hab versucht, mich selber zu befreien. Ich hab's versucht für die Welt und mich. Ich hab's versucht für dich und mich. Ich hab's versucht aus eigener Kraft. Doch ich bin letztlich an mir gescheitert. Fühlt sich an wie Erde zu verleiten. Ich kann hier nicht weiter.
Das müsst ihr euch unbedingt laut im Ganzen anhören.
Aber ihr müsst Zeit mitbringen, es geht ja noch 9 Minuten.
Ja, genau. Dachtest du jetzt, ich lasse das 9 Minuten laufen. Ich habe mich gefragt, was war das, was hast du erlebt, aus dem heraus du diesen Song kreiert hast?
Ja, letztendlich ist es die große Kapitulation gewesen, vor mir selber einfach mir einzugestehen, wenn ich spüre, dass ich irgendwie wütend bin, dass ich irgendwie keine Geduld habe, dass ich irgendwie verstrickt bin in irgendwelche Abhängigkeiten, dass ich einfach Muster sich in mir zeigen, wo ich merke, die sind destruktiv, die führen nicht ins Leben. Ich sehr begrenzt bin darin, das zu verändern in mir. Ich finde, das ist so interessant anzusehen, wie man als Kind, also zumindest war das bei mir so im Freundeskreis, dass ich irgendwie immer wieder erlebt habe, dass Leute gesagt haben, ich will das, was ich da an meinen Eltern sehe, so will ich nie werden. Ja?
Kenne ich ja.
Genau so. Und dann letztendlich, wenn man aber dann die Leute sich anschaut, dann muss man sagen, okay, aber du bist jetzt genau gleich wie dein Vater, ja. Dann, was auch immer das ist, ja. Und was uns einfach Gott zusagt, ist, dass er sagt, hey, pass auf, was wirklich Veränderung bringt, ist, wenn du dich meiner Gegenwart aussetzt. Wenn du mir nahe kommst, wenn du zu meinen Füßen kommst, wenn du mein Angesicht siehst, wenn du meine Herrlichkeit siehst, wenn du siehst, wie ich bin, wie ich Gott bin, dieses Licht, das nicht zu beschreiben ist mit irgendeinem anderen Licht. Du brauchst im Prinzip nichts anderes tun, wie in dieser Welt, die uns so beschäftigt halten will, zu sagen, ich nehme mir Zeit, um vor Gott zu kommen. Ungeteilte Aufmerksamkeit für Jesus. Ich schließe meine Tür oder meinen Camper und gehe vor die Füße Jesus und setze mich seiner Gegenwart aus. Dann sagt uns die Bibel, dass dieser Kontakt, der schafft die Veränderung in uns. Und letztendlich blicken wir dann irgendwann auf unser Leben zurück, ein Jahr später, zwei Jahre später und merken, wow, ich merke, ich bin gar nicht mehr so schnell wütend oder das Geduld, das Level in meinem Leben hat zugenommen. Oder plötzlich denke ich über die und die Themen gar nicht mehr so viel nach. Oder ich hatte immer die tiefe Sehnsucht, ich brauche Kinder, ich brauche einen Ehepartner, ich brauche ein Haus, das was auch immer. Plötzlich habe ich diese Sehnsucht gar nicht mehr, weil wir Jesus letztendlich in dieser Begegnung immer ähnlicher werden. Und das drückt dieses Lied eigentlich aus, dass diese Kapitulation davor, dass ich auch nur glauben könnte, wie ich könnte mich selber verändern, mit meiner Willenskraft, I can do it, sondern letztendlich vor die Füße Gottes kommen und sage, ich kann mich nicht verändern, ich erkenne an, dass es falsch ist, wie ich in diesem Bereich bin. Ich fühle mich, verurteile mich nicht dafür, weil du bist verurteilt worden für alles, was falsch ist an mir, Jesus am Kreuz, ich verurteile mich also nicht dafür, aber ich sehe, dass es nicht gut ist und ich anerkenne, dass ich dich brauche, dass es sich in mir verändert.
Mhm. Du hast ja, nachdem du Christ geworden bist, die Entscheidung getroffen, du gehst aber noch nicht den Weg komplett mit Gott, sondern du gehst erstmal noch in die Welt, in Anführungszeichen. Das heißt also, deine Musikkarriere weiter zu verfolgen. Und du hast gesagt, Gott hat dir diese Türen geöffnet. Ich kann mir vorstellen, dass du, obwohl du die Sicherheit hattest, du bist jetzt mit Gott, dass du da auch sicherlich Anfeindungen erlebt hast. Also, dass es wahrscheinlich herausfordernd war, in dieser Musikwelt, die ja durchaus so ihre Herausforderungen hat, da eng mit Gott zu sein. Wie hast du diese Zeit erlebt? Wie lange ging diese Zeit?
Ich war fast 5 Jahre unter Vertrag bei Sony BMG, also eine ganze Weile, aber war parallel auch sehr involviert in eine lokale Kirche hier. Das heißt, in dem Moment, wo ich Christ geworden bin, hat Gott mich schon reingeführt, auch in eine Gemeinschaft, innerhalb der ich erlebt habe, dass sehr viele Werte und Säulen einfach anders positioniert sind, wie ich es wahrgenommen habe in meinem Leben zuvor, aber auch in der säkularen Welt und bei Sony BMG. Und ich habe ja angefangen, auch in Gottes Wort zu lesen und ich erkannt habe, das Reich Gottes ist auf Säulen gebaut, die nicht zu vergleichen sind mit dem, was in der Welt ist. Und das war, sage ich jetzt mal, schon natürlich nach wie vor eine Spannung, aber es hat mir auf jeden Fall sehr stark geholfen. Deswegen, ich glaube auch grundsätzlich, dass es absolut möglich ist, zu sagen, hey, ich bin tief verwurzelt, ich bin Kind Gottes, ich bin Christ, ich lebe auch nach den Werten der Bibel aber ich befinde mich nichtsdestotrotz in der Welt. Und wir sind dazu berufen, auch Salz und Licht zu sein in der Welt. Wir sind ja zu berufen, als Christen uns irgendwie abzukapseln, zu isolieren und auf irgendeine Arche zu begeben, wo wir keinen Kontakt mehr zur Welt haben. Nein, wir haben die Berufung, in der Welt Salz und Licht zu sein. Und letztendlich durch das Leben, das wir leben, heißt es auch in der Bibel, soll die Welt erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt.
Wie hat die Welt damals durch dich erkannt, dass es einen lebendigen Gott gibt?
Ja, gut, natürlich unterschiedliche Arten und Weisen, natürlich, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, weil ich wirklich dann auch in Neuseeland mich der Nähe Gottes in einem Maße ausgesetzt hatte, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich habe wirklich ein komplettes Jahr 24/7 eigentlich nur mit Jesus verbracht. Wow. Und das hat mich, ich habe schon andere Menschen gesehen und so weiter, aber ich war wirklich in der tiefen Abhängigkeit Gottes und das hat mich natürlich extremst verändert. Aber auch, ich meine, als ich zum Beispiel bei Sony BMG war, um kurz diesen Ausstieg vielleicht zu schildern, letztendlich war das so, ich hatte dann 5 Singles released und auch der Erfolg hat dann immer mehr abgenommen, auch aufgrund von Entscheidungen, wo ich einfach nicht bereit war zu treffen, weil die einfach ethisch auch nicht mehr tragbar waren, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht. ProSieben oder Sony BMG mache ich nicht und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass man nicht so viel Plays hat und so weiter und so fort, wenn man nicht so gefeatured wird in irgendeiner Serie oder so. Aber letztendlich war es dann so, dass ich dann für mich damals einfach zu Gott gesagt habe, okay, ich lass alles los. Ich war dann 27 Jahre alt. Ich habe mein Leben lang eigentlich nur dafür gekämpft, reich und berühmt zu werden. Ich habe meine Lehre als Fotograf abgebrochen. Ich hatte nichts in der Hand, was weltlich gesehen irgendwie irgendwelche Sicherheiten geben könnte. Und trotzdem lasse ich alles los mit nichts mehr in der Hand und gebe dir Gott mein Leben. Und ich bin gespannt, was du vorhast. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich einen Anruf bekommen vom Marienhof. Wir wollen dir eine feste Rolle geben im Marienhof.
Wow.
Und es war wirklich so, da war dann auch so kurz Stille am Telefon, weil ich wusste, das war das, wo wir all die ganze Zeit dafür gekämpft haben. 5 Jahre lang bei Sony BMG haben wir dafür gekämpft, dass ich irgendwie eine zentrale Rolle bekomme in irgendeiner Daily Soap, damit man mich jeden Tag sieht, mein Gesicht bekannt wird. Und die immer gesagt haben, wenn dein Gesicht bekannt ist, die Musik hören sie auch. Und jetzt war es da am Telefon. Und ich wusste, wieder eine Weichenstellung. Eine Weichenstellung, in der ich mich entscheiden muss, gehe ich da lang oder gehe ich da lang. Und ich dann der Frau gesagt habe, hören Sie, ich kann das nicht machen. Ich werde mich distanzieren von einfach auch der Musik und von Sony BMG. Und ich werde ins Ausland gehen für ein Jahr und dann schaue ich, wie es weitergeht, weil ich gebe mein Leben mit Jesus. Und deswegen vielen Dank für das Angebot, aber ich kann es nicht annehmen. Und dann war Ruhe auf der anderen Seite des Telefonhörers.
Wow.
Und sie gesagt hat dann so, aha, okay, Leben mit Jesus. Also gut, dann viel Erfolg. Und dann war das dann beendet, genau. Und da obendrauf kam dann auch noch das Angebot von meiner Plattenfirma, die mir dann einen neuen Albumvertrag anbieten wollten. Die gesagt haben, wir machen irgendwie dich mehr zum Rebell und wir schminken dir die Augen und wir machen jetzt irgendwie ein bisschen heftigeren Sound und du kriegst einen neuen Albumvertrag. Und zu dem musste ich dann auch Nein sagen.
Krass.
Das heißt, da war dann schon nochmal, wie man es immer das auch nennen mag, aber es war schon nochmal eine Prüfung und auch eine starke Versuchung, dem doch nachzugeben. Aber ich habe dann das durchgezogen, was ich mir vorgenommen habe.
Was hattest du dir vorgenommen?
Mein Leben anzuvertrauen auf die Art und Weise, wie Gott es mit mir vorhatte.
Aber du wusstest noch gar nicht, was er mit dir vorhat.
Naja, ich hatte schon irgendwie die Ahnung, dass er mich nach wie vor auch, also ich habe gehofft, dass er mich nach wie vor auch an einem Platz haben will, wo ich Musik machen würde. Aber es war für mich immer so, dass ich große Mühe hatte mit der christlichen Musik. Also es war für mich ehrlich gesagt auch immer sehr stark zu verstehen, wie die Musik von Christen, also von dem Gott, der hier Musik geschaffen hat, so weit weg auch qualitativ sein kann von der Musik, die die Welt macht. Hm. Das war immer so, ich dachte, okay, da stimmt ja irgendwas nicht. Und ja, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt von mir sagen könnte, wow. Ja, ich versuche einfach in dem Bereich einfach auch zu sagen, hey, nee, ich versuche Musik zu machen, die einfach auch eine Kreativität hat, die einfach auch die Herrlichkeit und Gottes widerspiegelt und auch ja, letztendlich wir auch Sachen ausprobieren, die vielleicht nicht unbedingt typisch christlich klingen, sondern ein bisschen auszubrechen aus diesen Mustern. Hm. Und genau.
Das war ja bei mir, deine Musik war bei mir der Schalter, den es gebraucht hat, um es umzulegen. Ich habe mich vorher schwer getan mit der typisch christlichen Musik und ich habe mich immer ganz komisch gefühlt, wenn ich irgendwo hinkam und da standen da ganz viele Menschen und hatten die Hände oben. Hm. So als Neuchristin. Fand ich das irgendwie ganz seltsam. Und dann habe ich dich in diesem Konzert erlebt auf der Mehrkonferenz. Ja. Und das war so rockig. Und ich habe gemerkt, boah, das macht jetzt was mit mir. Mhm. Da habe ich mich richtig gut gefühlt. Bist du vor dein Album gekauft.
Danke.
Das läuft rauf und runter. Du hast dich dann ganz klar für Jesus entschieden. Und dann denken ja viele, naja, super, da muss ja sein Leben nur noch bergauf gehen. Mhm. Immer eitel Sonnenschein, keine Probleme mehr, wenn man mit Gott unterwegs ist. So ist es ja nicht.
Mhm.
Das heißt ja nicht, wenn man sich für Gott entscheidet, dass man dann keine Probleme mehr hat.
Manchmal ist das Gegenteil der Fall.
Jo, man ist nun nicht mehr alleine und man kommt da anders durch.
Mhm.
Wie du hast ja gesagt, manchmal hat man sogar noch mehr Probleme als vorher. Was hast du danach erlebt, wo du gedacht hast, so, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Das ist jetzt aber ganz schön heftig. Und wie hat Gott dich da durchgeführt?
Also du musst mir jetzt ganz kurz helfen, welche Situation du meinst, mit
ich weiß nicht
gerechnet.
Welche. Also wenn man, okay, anders gefragt. Viele denken ja, wenn man sich dafür entscheidet, mit Gott zu sein, dann hat man keine Probleme mehr.
Okay, ich verstehe die Frage.
Mhm. Ich stelle sie trotzdem nochmal, okay. Dann können wir es besser anschauen. Viele denken ja, wenn man sich dafür entscheidet, mit Gott zu sein, dann hat man keine Probleme mehr. Der kümmert sich darum, dass alles gut ist.
Mhm.
So ist es ja nicht. Ein Leben mit Gott bedeutet nicht, man hat keine Probleme mehr. Ja. Man ist nur nicht mehr alleine und man kommt da einfach anders durch. Man wird getragen, durchgetragen. Wie hast du Gott in Krisen erlebt? Weil die sind ja nicht ausgeblieben. Mhm. Die sind ja, obwohl du dich für ihn entschieden hast, trotzdem gekommen und zwar nicht zu knapp.
Ja. Also erstmal ist natürlich wirklich zentral, wie du es auch gerade schon gesagt hast, es ist ein ganz großer Unterschied, ob man alleine in die Schlacht zieht oder mit jemandem zusammen. Und es ist auch ein sehr großer Unterschied, ob man nicht sicher ist, ob man am Ende als Gewinner rausgeht oder eventuell als Verlierer. Weil letztendlich das Wort Gottes und Jesus uns auch zusagt, wir haben den Sieg eigentlich schon. Der Sieg in unserem Leben ist schon errungen durch den Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat. Das heißt, wir können in jede Schlacht unseres Lebens ziehen in dem Wissen, wir sind am Ende Sieger, weil Jesus in uns lebt und er ist Sieger. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Das ist schon auch, wie du gesagt hast, für mich war das schon auch so, als ich dann entschieden habe zu sagen, okay, ich bin bereit, ich will da auch reingehen, ich will auch Anbetungsleiter werden, ich will Lobpreisleiter werden, ich will Musik für dich machen. Da hat Gott mich schon auch konfrontiert und hat auch gesagt, okay, aber wir müssen auch einige Dinge in deinem Inneren, in deinem Leben noch angehen. Du brauchst noch Befreiung in Bereichen. Wir müssen in ein paar Bereiche tief hinein in dich schauen, wo du noch Ängste hast, wo du mit Selbstverurteilung kämpfst. Wir müssen uns einfach auch in Bereiche in dir tief drin begeben, wo einfach sich auch Lügen und Ängste so festgewurzelt haben, von denen ich dich noch befreien muss. Und da führt auch kein Weg dran vorbei. Wir müssen da durch. Aber Gott hat sich auch als der Gott gezeigt, der mir letztendlich gesagt hat, ich werde dir das Schwert zur richtigen Zeit in die Hand nehmen, aber du musst dann dem Riesen den Kopf abschlagen und sagen, du hast keine Macht mehr über mich. Du musst es sein. Ich bin mit dir, ich gehe mit dir, ich gebe dir auch alles zur Verfügung, was du brauchst, um als Sieger erfolgreich durchzugehen. Aber du bist der Kämpfer. Und durch diese Kämpfe führt uns Gott auch durch. Er nimmt uns das nicht alles ab, aber er geht mit uns. Und die Bibel sagt uns, dass letztendlich auch alles, mit dem wir konfrontiert werden, denen, die Gott lieben soll, alles zum Besten dienen, wird alles zum Besten dienen. Und in dem Wissen kann man dann auch durch die Kämpfe dieser Welt gehen. Und man weiß einfach, man hat diesen sicheren Halt und diesen sicheren Fels, was man alles nicht wirklich letztendlich in Worten beschreiben kann, wenn man es nicht wirklich zutiefst erlebt. Aber wie du es vorher auch schon gesagt hast, ich habe ein Lied geschrieben, das heißt, unmöglich ist keine Option. Also sprich, mit anderen Worten, mit Gott ist alles möglich. Und ich habe durch dieses Lied hunderte von E-Mails empfangen, von Menschen, die durch Kämpfe gehen, die gesagt haben, mir hat dieses Lied wieder Kraft gegeben, mir hat dieses Lied wieder Hoffnung gegeben, an einen Gott zu glauben, der mit mir ist. Und ich habe so viele Geschichten von Menschen gehört, die auf dem Sterbebett liegen, die von einem tiefen Frieden und von einer Siegesgewissheit durchdrungen sind, einfach aufgrund der Tatsache, dass Jesus in ihnen lebt und dass sie Kinder Gottes sind. Und deswegen, man kann das nicht in Worten beschreiben. Wie kann jemand, der mit Krebs auf dem Sterbebett liegt und 3 Kinder hinterlässt, wie kann denn der noch eine Hoffnung und einen Frieden empfinden und nicht von Angst durchdrungen sein? Man kann es nicht beschreiben, es ist was Übernatürliches. Und das ist letztendlich auch mit dem zu beschreiben, dass, wie du schon sagst, es wird nicht einfach unbedingt, wenn man Christ wird, aber wir haben jemanden, der mit uns ist.
In welcher Situation musstest du das Schwert herausholen? Was war für dich eine besonders heftige Krise, durch die Gott dich hindurchgetragen hat?
Also, eine besonders heftige Krise. Also ich sage mal so, der Feind hat sein Bestes gegeben, um mich von der Lüge zu überzeugen, 21 Jahre lang, dass ich niemals verheiratet sein werde, dass ich niemals Kinder haben werde, dass ich isoliert sein werde und dazu einfach nicht in der Lage sein werde. Und diese Wurzel der Lüge, die musste Gott einfach angehen. Und das hat einfach auch wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich einfach wirklich irgendwann an einem Ort war, wo ich gemerkt habe, Gott hat mich so geformt und an einen Ort geliebt, wo ich einfach in der Lage bin, auch Liebe weiterzugeben und letztendlich auch Ja zu sagen zu einer Familie, zu einer Frau, zu Kindern und mir auch selbst zuzutrauen, die Verantwortung zu übernehmen für Vaterschaft und für das. Das war auf jeden Fall eine der großen Kämpfe, wo ich einige Male das Schwert ziehen musste.
Mhm. Gab es zwischendurch auf deinem Weg mit Gott Momente, wo du gezweifelt hast, also wo quasi der Feind an dir gezerrt hat, und wo du versucht warst, weißt du, was ich meine, wo man sich dann doch wieder Sorgen gemacht hat, das ist ja im Grunde genommen, ist das ja die Stimme des Feindes, ja. Ne? Wirklich? Ja? Kümmert also, sich glaube, Gott wirklich um dich?
Absolut, hundertprozentig. Also ja. Das ist definitiv so, dass diese Stimme der Zweifel immer wieder versucht, in einem groß zu werden. Und der maßgebliche Schlüssel für mich da lag einfach darin, dass ich gemerkt habe, dass Gott zu mir sagt, Timo, du musst anfangen zu lernen, deine Gedanken zu kontrollieren.
Wie macht man das denn?
Genau, du musst lernen, dass also wie macht man das denn? Was mir sehr, sehr stark dabei geholfen hat, war, dass ich das, ich hatte wie so ein Bild bekommen, dass ein Gedanke, dass der kommt, dagegen kann ich erstmal nichts machen. Aber dass dieser Gedanke ein Nest in meinem Kopf baut, dagegen kann ich was machen. Ich kann den Gedanken auch wieder wegschicken. Wenn ein Gedanke von Selbstzweifel kommt, dann kann ich zu diesem Gedanken sagen, du hast hier keinen Platz mehr. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein angenommenes und geliebtes Kind Gottes. Meine Identität ist in Jesus. Ich bin erlöst und ich bin angenommen, weil Gott mich liebt und weil Gott für mich gestorben ist. Deshalb haben Ablehnung und Selbstzweifel keinen Raum in meinem Leben. Ich bin mehr als ein Überwinder durch Jesus in mir. Und dann merkst du ganz schnell, wie dieser Gedanke wieder gehen muss. Das heißt, der kommt angeflogen, aber ob er ein Nest baut, ist nochmal das Nächste. Und das muss man halt trainieren. Das heißt, man muss auch durch die Hilfe des Heiligen Geistes, über den wir jetzt so gar nicht gesprochen haben, aber durch den Heiligen Geist kann man auch beten, dass der Heilige Geist einen darauf aufmerksam macht, welche Gedanken lebensspendende sind und welche Gedanken in einem nicht Leben, sondern Tod schaffen. Das heißt, also Destruktivität schaffen. Und wenn wir das anfangen zu analysieren, dass wir merken, diese Gedanken, die schaffen gerade kein Leben in mir, dann müssen wir damit anfangen zu trainieren, diese Gedanken wieder wegzuschicken. Und wenn wir das tun, dann merken wir, wie die auch immer weniger werden. Und Lobpreis ist auch eine sehr, sehr große Hilfe in dem Ganzen. Denn in dem Moment, wo wir anbeten, verlieren alle Dinge ihre Kraft, die von dieser Welt herkommen, weil wir uns komplett auf Jesus fokussieren.
Vater, Sohn, Heiliger Geist, Dreieinigkeit. Welche Rolle spielt der Heilige Geist für dich? Weil ich kenne durchaus Christen, die mit dem Heiligen Geist nicht so viel anfangen können.
Ja. Also es gab mal einen bekannten Prediger, der gesagt hat, je weniger Heiliger Geist du in deiner Kirche du hast, umso mehr Kaffee und Kuchen brauchst du, um die Leute in der Kirche zu halten. Und ich habe da immer auch drüber gelacht und es ist auch lustig, aber ich glaube, es ist auch wirklich die Wahrheit. Weil der Heilige Geist ist letztendlich der uns Jesus offenbart. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns Jesus in dieser Welt offenbart. Jesus war in dieser Welt und er hat dann zu seinen Jüngern gesagt, ich gehe jetzt zurück zum Vater, aber ich schicke euch jemanden, der zu euch kommt. Und dann kam Pfingsten, was wir feiern. Und der Heilige Geist kam auf uns und in uns. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns in dieser Welt leitet und führt, dem wir folgen und der uns Jesus offenbart. Deswegen, ohne Heiliger Geist wird es ganz schwierig.
Genau. Zu wem betest du? Betest du zum Vater? Betest du zu Jesus? Wann lädst du den Heiligen Geist ein?
Also unterschiedlich. Ich bin sehr, sehr starker, ich bete sehr viel zu Jesus. Meine persönliche Beziehung zu Jesus ist sehr, sehr ausgeprägt. Aber das ist auch so, dass ich beispielsweise vor ungefähr 2 Jahren an einen Ort geführt wurde, wo ich gemerkt habe, wie der Vater eine größere Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und ich angefangen habe, aber ich muss schon ehrlich zugeben, meine Beziehung zu Jesus ist schon die ausgeprägteste. Genau.
Ich lade den Heiligen Geist immer ein, wenn ich zum Beispiel LinkedIn-Posts schreibe. Ich setze mich dann hin, ich so, Heiliger Geist, komm. Was schreiben wir heute? Ja. Ich plane nie vor, ich schreibe immer tagesaktuell. Manchmal fange ich was an und dann schreibe ich und dann schreibe ich und dann merke ich, huch, es geht in eine ganz andere Richtung. Ich lasse mich da komplett führen. Ja. Ich bete aber immer zum Vater, ich sage auch Papa.
Ja, voll cool. Ja,
und lustigerweise Jesus frage ich um Rat, wenn es um Business-Entscheidung geht oder wenn ich merke, ich habe einen Konflikt mit Freunden, dann frage ich Jesus um Rat oder ich frage mich in vielen Situationen oft, was würde denn Jesus jetzt machen? Wie würde Jesus mit so einer Situation gerade umgehen? Aber das sieht ja jeder für sich unterschiedlich. Aber Leute, die halt Gott nicht kennen, Jesus nicht kennen, den Heiligen Geist nicht kennen, können das alles nicht zuordnen, wie Gott ist Vater und Gott ist Jesus und Gott ist Heiliger Geist. Das kann man halt mit dem Verstand einfach alles nicht erfassen. Man kriegt ein Gefühl dafür, wenn man die Musik von Timo Langner hört und dein neues Album Jahwe ist sein Name. Ist wunderschön. Ich habe es schon mehrmals hintereinander gehört. Was möchtest du mit diesem Album den Menschen gern mitgeben? Was sollen sie durch dieses Album noch mehr verstehen?
Ja, also ich würde sagen, ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, ob jetzt das Album jemand hört, der Jesus noch nicht kennt, oder jemand das Album hört, der schon in Beziehung ist mit Jesus. Für jemanden, der schon in Beziehung ist mit Jesus, liegt es mir nahe, dass einfach jeder Einzelne hinterfragt, ob er wirklich ganzheitlich sein Leben Jesus gegeben hat in allen Lebensbereichen. Und vor ihm ein Lied heißt ja auch die große Kapitulation. Das heißt, habe ich dir nur ein Stück von mir gegeben oder hast du alles von mir? Und einfach sich selber wirklich ehrlich diese Frage zu stellen, nicht sich selbst verurteilen, sondern einfach anzuerkennen, Jesus möchte ein ungeteiltes Herz, er möchte das Ganze. Das wäre, würde ich jetzt mal sagen, einer der Hauptthemen, wo ich sagen würde, beweg das mal. Für jemanden, der so gar nichts mit Gott zu tun hat, den möchte ich einfach auch mit der Musik herausfordern, zu hinterfragen, was sind denn die Dinge, an denen er festhält. Und letztendlich glaube ich, dass alles, was wir irgendwie in unserem Leben haben, wo wir sagen, ja, das gibt mir Halt, hat ein gewisses Potenzial, auch ein Gott in unserem Leben zu sein. Und der Song beispielsweise, Jahwe ist sein Name, ist ein Lied, der auch über eine biblische Geschichte spricht, wo es nämlich darum ging, einen anderen Gott zu entlarven als eine billige Imitation, die nicht lebt, nämlich Baal damals. Und Gott gesagt hat, hey, fordere mich doch heraus. Und das ist einfach auch was, wo ich jedem nahelegen möchte, zu sagen, hey, Gott ist ein Gott, der sich auch herausfordern lässt. Gott ist ein Gott, der in seinem Wort sagt, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Und wenn du anklopfst an meine Tür, dann mache ich sie auf. Und wie dramatisch wäre es, wenn man sein Leben lang seinen Halt und seine Hoffnung in einem Halt sucht, der letztendlich nicht stabil bleiben wird. Und ich finde zum Beispiel auch, dass die Phase, durch die wir die letzten Jahre gegangen sind, natürlich maßgeblich auch mit Corona, auch ein bisschen was entlarvt hat. Wo man einfach auch gemerkt hat, viele Dinge in unserem Leben, die einen großen Stellenwert haben, an denen wir uns auch ein bisschen so festhalten, da sind schon auch einige Sachen weggebrochen. Und ich habe mit vielen Menschen, ich gehe jede Woche auch mit meiner Kirche auf die Straße und rede mit Menschen über Gott und über Jesus. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass Menschen eine größere Offenheit dafür hatten, mal zu hinterfragen, was bleibt denn wirklich am Ende, wenn mal alles wegbricht. Und das ist schon auch ein Ort, glaube ich, wo man sich in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, wir nennen das manchmal ein bisschen auch so der goldene Käfig, wir haben einfach alles. Hm. Weißt du so? Uns geht so gut, was ein Segen ist. Was aber es auch manchmal schwierig macht, für Gott sich zu zeigen. Wenn du in wirklicher Notlage bist, wenn du nicht alles hast, wenn du wirklich Gott brauchst, dann gehst du zu Gott ganz anders, wie wenn du eigentlich dein Leben ganz gut irgendwie managen kannst. Klar, und dann kommt vielleicht irgendwie eine große Krise oder eine Krankheit oder irgendwie sowas. Und Gott ist dann auch so gnädig, dass er da auch begegnet und hilft. Aber ich möchte einfach jeden herausfordern und sagen, hey, ich persönlich glaube, und du ja auch, dass Jesus der einzig wahre Gott ist. Ich persönlich glaube, dass er die Tür ist zum Vater. Und ja. Es gibt keine andere Tür.
Ja.
Und ich weiß, das ist keine populäre Antwort. Das hat auch Potenzial für Menschen, die Gott nicht haben, sehr arrogant zu wirken. Wie kannst du von deinem Gott behaupten, dass er der Einzige ist? Nun, ich behaupte es nicht, sondern Jesus hat es behauptet. Und wenn du damit ein Problem hast, dann red mit Jesus drüber.
Das finde ich eine schöne Einladung. Red mit Jesus drüber. Und ich habe zu Gott gefunden, indem ich als jahrelange Atheistin, die überzeugt davon war, es gibt Gott nicht, von einer Frau aufgefordert wurde, bitte Gott doch einfach mal um ein Zeichen, dass es ihn gibt. Mhm. Und ich dachte, oh Gott, hast ja nichts zu verlieren. Mach mal. Hab nicht geglaubt, dass es ein Zeichen geben würde. Ich habe Gott um ein Zeichen gebeten, dass es ihn gibt. Und kurze Zeit später hatte ich einen Hund mit dem hebräischen Namen Shia und Shia bedeutet Geschenk Gottes. Also, du darfst gespannt sein, was passiert, wenn du Gott um ein Zeichen bittest. Du wirst eine Antwort bekommen. Lass dich mal überraschen, was das bei dir für eine Antwort sein wird. Timo, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu mir in meinen heißen Camper zu kommen. Es ist sehr warm hier. Die Kameras sind schon ausgestiegen.
Bestimmt 38 Grad.
Du warst sehr, sehr tapfer. Und es war sehr bereichernd, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.